Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Alle Schüler sollen die gleichen Chancen haben, theoretisch. Aber das ist nicht so, wissen wir schon länger. Aber das belegt auch nochmal eine neue Studie. Im Gegenteil, je schlechter die soziale Lage, desto schlechter auch die Lernbedingungen an der Schule. Selbst, und das ist überraschend, wenn die Schulen dort mehr Geld bekommen. Außerdem schauen wir nach Estland heute. Viele Esten sind sehr technikaffin und das hängt auch damit zusammen, was sie in der Schule lernen. Ich bin Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Das begabte Kind eines ungelernten Arbeiters soll genau die gleichen Chancen haben, Abi zu machen oder zu studieren, wie das Kind eines Managers oder eines Arztes. Das ist eines der zentralen Bildungsversprechen unseres Landes, aber es wird immer häufiger nicht eingelöst. Das unterstreicht nochmal eine neue Studie des Wissenschaftszentrums Berlin. Die Kinder sind nicht nur und durch ihr Elternhaus benachteiligt, weil sie in einer ärmeren Gegend aufwachsen beispielsweise, sondern sie lernen en gros auch unter schlechteren Bedingungen an ihren Schulen. Professor Marcel Helbig hat die Studie geleitet. Guten Tag, Herr Helbig.
Hallo.
Herr Helbig, die benachteiligten Schüler, das ist so ein Grundkonsens, die sollten eigentlich die besten Schulen bekommen. Darin sind sich alle Bildungsdebatten seit Jahren einig. Aber in Wahrheit wohnen sie in schlechten Stadtvierteln, da sitzen alle Benachteiligten aufeinander. Mal spitz gefragt, was ist jetzt an dieser Erkenntnis neu?
Ja, es ist im Endeffekt erstmal so die empirische Feststellung, die wir bisher eben nicht hatten, dass auch selbst wenn wir mehr Finanzmittel in diese Schulen geben, wie das in Berlin ja der Fall ist, und das spielt ja auch die Untersuchung, dass das nicht heißt, dass wir nachhaltig bessere Qualitätsbedingungen an dieser Schule halt hinbekommen. Das heißt nicht, dass wir eine bessere Ausstattung mit Lehrern haben, oder das heißt auch nicht, dass wir die besten Lehrer jetzt einfach mal nur bei der Frage qualifiziert oder eben nicht qualifiziert als Lehrkräfte an diese Schulen dann auch bekommen. Und somit, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige an der ganzen Stelle, reicht es nicht immer nur zu sagen, ja, wir brauchen nur mehr Geld an diesen Schulen. Wir müssen auch gucken, ob das dann tatsächlich die Wirkung hat, die wir uns davon versprechen.
Kommt denn das Geld nicht an? Oder woran liegt es, dass dieses mehr Geld keine Wirkung hat? Man könnte ja die Lehrer besser bezahlen oder mehr Lehrer dahin stecken. Wo ist der Knackpunkt?
Ja, Berlin macht ja als erstes Bundesland überhaupt jetzt eine Initiative, wo die Lehrer an sogenannten Brennpunktschulen 300 Euro mehr im Monat bekommen. Man ist aber, selbst von Senatsseite sagt man ja, man glaubt nicht, dass das quasi jetzt mehr Lehrkräfte in diese Schulen zieht, aber so quasi zu zeigen symbolisch, dass diese Lehrkräfte einfach auch mehr zu leisten haben in diesen Gegenden. Aber das ist absolut nicht ausreichend. Ich glaube auch, dass Geld nicht der Punkt ist, wie man dann mehr gute Lehrkräfte an diese Schulen in großer Zahl bekommt, sondern es ist eher so, da dreht sich das ein bisschen im Kreis. Also wir haben dann Lehrermangel, das macht die Bedingungen insgesamt noch schwieriger. Und dann durch die schwierigen Bedingungen gewinne ich dann halt nicht mehr Lehrkräfte, die da gern arbeiten wollen.
Also das heißt, es ist nicht nur so, dass die Schulen in eher armen Vierteln schwerer Lehrer finden. Die Lehrer sind dann vermutlich, weil die Schulen auch so schwierig sind und die Klientel, sind auch noch öfter krank und dann fällt mehr Unterricht aus. Und das ist dann so eine Abwärtsspirale.
Ja, ich meine, wir zeigen nicht, dass die mehr krank sind. Wir zeigen nur, dass öfters Unterricht ausfällt, was natürlich damit wahrscheinlich zusammenhängt, weil das ja meistens der Hauptgrund für Unterrichtsausfall ist, weil dieses Ergebnis bleibt auch danach bestehen, dass man auf den Personalschlüssel an diesen Schulen statistisch kontrolliert. Also es liegt sehr, sehr nah, diese Vermutung. Aber es ist halt auch sehr logisch, dass genau das passiert bei gleicher Mittelausstattung, dass das Umfeld deutlich belastender ist, weil man hat es eben nicht in großer Masse mit Kindern zu tun, die ja, danke, bitte quasi ganz normal aus dem Elternhaus mitbringen und sich dementsprechend verhalten. Es ist oftmals, und da sollte man auch ganz klar mal sagen, es ist nicht irgendein ethnisches Problem. Es ist ein Problem von Armut, was dann oftmals auch mit Verhalten Problem in Haushalten von Schülern gekoppelt ist, was die dann natürlich, wenn sie zu viele sind an einer Schule, natürlich auch mitnehmen. Und das ist natürlich nicht das beste Arbeitsumfeld für Lehrkräfte.
Und ist das auch der Grund, warum an den eher unterprivilegierten Schulen so viele Quereinsteiger landen?
Ja, genau, das ist der Grund. Ich glaube, wir würden auch über das Thema Quereinsteiger an diesen Schulen noch gar nicht so stark reden, wenn wir nicht per se auf einen Lehrermangel zusteuern. Berlin ist da quasi, wenn man das so will, in Anführungszeichen Vorreiter dieser Entwicklung. Und da sehen wir, dass wir vor allem, wenn es Lehrermangel gibt, dann können die sich viel eher aussuchen, wo will ich denn auch hingehen. Und das hat dann zur Folge, dass sie sich eher, naja, die etwas besseren Arbeitsbedingungen aussuchen. Und das ist mehr als menschlich, das würde man in anderen Berufen genauso machen.
Was ich überraschend fand, und ich glaube, Sie selber auch, die Schulen, die von der Sozialstruktur her super schwierig sind, also die ganz viele arme, benachteiligte Schüler haben, die waren in Sachen Unterricht und Lehrer noch besser versorgt als diejenigen, die im Mittelfeld gelandet sind. Wie erklären Sie sich das?
Das sind ja, wenn man es mal an dem Beispiel Rütli zum Beispiel, also das ist die Lernbedingungen und die Arbeitsbedingungen so unter dem, was normal eigentlich gilt, sind, dass es einen Aufschrei gibt. Also quasi, wenn man laut genug schreit, dann kommt dann auch Hilfe, sowohl von der öffentlichen Hand als auch von der Zivilgesellschaft, die sich dann sehr stark engagieren. Nur dafür muss der Leidensdruck erstmal sehr hoch sein. Und die es wirklich mit schwierigen Arbeitsbedingungen zu tun haben, wo es aber eben noch nicht so schlimm ist, dann lässt man die eben auch so ein Stück aus dem Blick raus.
Also die kriegen dann nicht so richtig Nothilfe und die kriegen auch keine besondere Aufmerksamkeit.
Genau.
Sie haben schon gesagt, diese Lösung, dass Lehrer, die in diese besonders betroffenen Schulen gehen, dass sie mehr Geld kriegen, damit die einfach mehr Lehrkräfte oder vielleicht auch motiviertere, fittere Lehrkräfte haben, das funktioniert so nicht, zumindest nicht, wenn man ihnen nur 300 Euro wie in Berlin mehr gibt.
Mehr Geld bringt halt nichts, wenn ich davon niemanden einstellen kann, weil sich niemand für diese Arbeitsbedingungen dort interessiert. Und die dritte Frage, die dann man sich stellt, ist das überhaupt genügend? Also wenn man sich das anschaut, wie viel Hamburg investiert, um die sozial benachteiligten Schulen zu stützen, wo ganz klar geregelt ist, die schwierigsten Schulen haben auch kleinere Klassengrößen und das hat sogar da den Rang im Schulgesetz, dann ist das nochmal eine andere Dimension von Geld, was man zahlt, um diese Schulen besser auszustatten. Also es ist auch mal so, man sagt zwar, ja, mehr Geld ist schon gut, aber die Frage ist, ist nicht vieles auch symbolisch und müsste man nicht eigentlich noch viel mehr investieren, was natürlich in Berlin viel schwieriger auch umzusetzen ist, als das in einer reichen Stadt wie Hamburg der Fall ist.
Von der Diagnose her ist es aber grundsätzlich so, dass das Ergebnis von Berlin vermutlich übertragbar ist auf andere Bundesländer.
Ja, das Schlimme, was wir eigentlich beobachten, und wir haben ein immer weiter Auseinanderklaffen der Stadtviertel. Das heißt, wir haben immer mehr die Ballung von vor allem armen Kindern in den einen Gebieten und von nicht armen Kindern in den anderen Gebieten. Und somit wird auch die Schere zwischen den örtlichen Grundschulen, was die soziale Zusammensetzung angeht, immer größer. Und das führt natürlich auch für Lehrkräfte dazu, dass es folgenreicher ist, ob ich nun an die eine oder an die andere Schule gehe, weil die Schulen immer unterschiedlicher werden. Und das, was immer heutzutage auch verhandelt wird unter Heterogenität von Schulen, ist eigentlich totaler Quatsch, weil wir haben es mittlerweile eigentlich mit einer sozialen Homogenisierung von Schulen zu tun.
Und solange die Wohnviertel homogener werden, solange kann man in den Schulen eigentlich wenig ausrichten. Vorhin aus Ihrer Antwort, in der Sie Hamburg erwähnt haben, in Kontrast zu Berlin, hörte ich aber doch so einen Hoffnungsschimmer raus. Hamburg nimmt deutlich mehr Geld in die Hand, zum Beispiel, um die Klassen kleiner zu machen, ja, was wiederum mehr Lehrer attraktiver finden würden. Deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, kann das dann doch funktionieren?
Das ist aber die große Frage, wer kann das? Und da sind wir auch relativ schnell beim Bildungsföderalismus. Und wenn wir uns dann anhören, wer halt heute die großen Befürworter des Bildungsföderalismus sind, das sind die, die sich's leisten können. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg, die immer wieder sagen, hoch, wie wichtig doch der Bildungsföderalismus ist. Und die anderen, vor allem auch im Blick auf Schuldenbremse, sind einfach nicht mehr handlungsfähig. Und da kann man jetzt Forderungen aufstellen, wie man will, wie viel Geld man nun an die sozial benachteiligten Schulen stecken will, wenn dann nichts zu verteilen ist, wo soll ich es denn hernehmen? Und da ist eigentlich so der Knackpunkt, dass wir eine immer weitere Spaltung zwischen den Ost- und nördlichen Bundesländern und den eher südlichen Bundesländern plus Hamburg eigentlich bekommen.
Wir sind beim ganz großen Ganzen. Ich gebe Ihnen recht, da müssten wir vermutlich auch weitermachen. Die Problematik ist in England zum Beispiel auch fast die gleiche, weil reiche Menschen in gute Viertel ziehen, die Schulen genau, immer besser werden und umgekehrt genau das Gleiche. Es gibt einige Schulen, die da mit dem Modellversuch arbeiten, benachteiligte Kinder mit dem Bus quer durch die Stadt zu karren, in gute Viertel und Mittelschichtkinder umgekehrt per Zufallsprinzip in Brennpunktschulen zu verteilen, um das Klima zu verändern. Ist das so eine Art Notnagel?
Ich will mal das Experiment in Deutschland ausprobieren und da geht es vor allem um die Frage, wie viel politischen Gegenwind bekomme ich dann genau für solche Dinge. Also es sind, glaube ich, die allerwenigsten aus den besseren Vierteln, die es ja aus ihrer Sicht oftmals durch Leistung, also das ist ja unser Narrativ, durch Leistung verdient haben, auch in diesen Gebieten zu sein. Da will ich mal sehen, wie gut die damit klarkämen und wie der politische Druck dann auch aussehe und wie die nächsten Wahlen dann aussehen würden, wenn man sowas tatsächlich tut. Ob das wirkt, ist umstritten. Also auch die amerikanischen Studien dazu, die ist aus den noch 70er und 80er Jahren, wo diese Probleme schon da waren, die waren jetzt auch nicht so vielversprechend. Es ist eher, dass die höheren Schichten sich dann doch noch ihre Auswege suchen. Und diese Auswege, die stehen ja schon bereit, nämlich die Privatschulen, wo man sich ohnehin aus dieser ganzen Zuordnung von Schuleinzugsgebieten heraushalten kann und die auch in den letzten Jahren immer stärker geworden sind.
Professor Marcel Hellwig vom Wissenschaftszentrum Berlin. Sie lassen uns nicht gerade ganz hoffnungsfroh zurück, muss man sagen.
Das ist nicht meine Aufgabe als Soziologe.
Nein, das stimmt. Und das Ergebnis war, wo die Kinder der Armen lernen, da herrscht eigentlich der größte Mangel an den Schulen. Also je schlechter die soziale Lage der Schüler, desto schlechter auch noch die Lernbedingungen. Ein bisschen das Matthäus-Prinzip, wie man es gerne nennt. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nichts hat, dem wird das auch noch weggenommen. Danke Ihnen. Roboter bedrohen hunderttausende Jobs, auch in Deutschland. Dass viel mehr automatisiert wird, als wir uns im Moment vorstellen können, das hatte auch die Bundesregierung auf dem Schirm, als sie im vergangenen Jahr das sogenannte Qualifizierungschancengesetz beschlossen hat. Es will mehr Weiterbildung anschieben. Das Neue, seit Januar müssen Fort- und Weiterbildungen auch für behinderte Menschen gefördert werden, wenn sie sich damit fit machen können für die digitale Zukunft. Dabei geht es auch darum, Menschen mit Handicap als Leistungsträger zu sehen und nicht nur als Bedürftige, bei denen man bloß vermeiden will, dass sie von Fürsorge abhängig sind. Aber das zeigte gestern eine Tagung in Kassel, das will nur schwer in viele Köpfe. Ludger Fittgau berichtet.
Michael Richter ist ein blinder Rechtsanwalt in Marburg, der sich in seiner Praxis besonders für die Rechte behinderter Menschen engagiert. Er spricht von der augenscheinlich verbreiteten Angst vieler Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Behörden, ihre Maßnahmen, etwa zur Förderung der beruflichen Teilhabe, könnten behinderte Menschen besser stellen als Nichtbehinderte.
Solange es um die Erhaltung eines Arbeitsplatzes, eines vorhandenen Arbeitsplatzes geht oder um die Erlangung eines in Aussicht stehenden Arbeitsplatzes, ist vieles machbar und denkbar. Aber sobald es darum geht, sein Qualifikationsprofil zu verbessern, Kenntnisse zu erlangen, die eventuell auch mich in der beruflichen Konkurrenzsituation besser positionieren, dann wird es schwierig mit der Förderung, weil man sagt, das ist nicht notwendig, das ist nicht unsere Aufgabe, wir haben auch nur begrenzte Mittel und dann sind wir voll sozusagen in der Ermessensausübung. Und dann ist das Ergebnis schlichtweg oft nein, obwohl ein Ja möglich wäre.
Es mangelt nicht an Gesetzen und Instrumenten zur Förderung der beruflichen Teilhabe, glaubt Manfred Richter, sondern es müsse sich etwas in den Köpfen derjenigen bewegen, die Weiterbildungsmaßnahmen genehmigen müssen. Diese Entscheider könnten sich durchaus noch einmal vor Augen führen, dass Menschen mit Behinderungen aktuell eine deutlich schlechtere Beschäftigungssituation haben als Menschen ohne Handicap.
Wir brauchen eine Sensibilisierung auf Sachbearbeiterebene. Wir haben nirgendwo ein so gutes Förderinstrumentarium wie im beruflichen Teilhabebereich. Wir haben aber auch nirgendwo noch ein so überkommenes Denken in Richtung Fürsorge und eben noch nicht selbstbestimmte berufliche Teilhabe und die Möglichkeit, selbst sein berufliches Leben zu gestalten, zu überlegen, was mache ich denn, was möchte ich tun, was über den bloßen Brötchenerwerb hinausgeht.
Über den bloßen Brötchenerwerb hinaus führt heute beispielsweise eine permanente, gute Fort- und Weiterbildung im Feld der Digitalisierung. Das war ein Konsens bei der Kasseler Tagung. Da müssen jedoch auch die Weiterbildungsanbieter mitziehen. Doch gerade kleine Akteure auf dem Weiterbildungsmarkt tun sich immer noch schwer mit einer umfassenden Digitalisierung ihrer Angebote. Das stellte in einer aktuellen Studie im Auftrag der hessischen Landesregierung Christa Larsen fest. Sie ist Arbeitsmarktforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Große Weiterbildner sind natürlich stärker digitalisiert als kleine oder kleinste Weiterbildner. Und das heißt, wenn sie selbst nicht digitalisiert sind, können sie natürlich auch in den meisten Fällen entsprechende Kompetenzen nicht weitergeben und damit Anschlussfähigkeit schaffen für die Zielgruppe.
Inklusive berufliche Bildung ohne Barrieren. Das ist der Name einer Projektgruppe des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Die Mitarbeiter dieses Projektes versuchen Weiterbildungsanbietern auf verschiedenen Wegen die Scheu davor zu nehmen, ihre Angebote möglichst barrierefrei zu gestalten. Christian Axnick berichtet von Erfahrungen, die das Team bei der Einrichtung einer barrierefreien Weiterbildungsplattform im Internet gemacht hat.
Barrierefreie Weiterbildung ist für viele Leute tatsächlich sehr neu. Da stutzen sie erstmal und fragen sich, was ist das denn eigentlich? Und da geht es dann darum, erstmal grundsätzlich zu erklären, was das ist und damit bekannt zu machen, wie sie digitale Barrierefreiheit dann auch tatsächlich umsetzen können.
Ob zum Beispiel zusätzliche Farbvarianten auf Computerbildschirmen für Sehbehinderte oder eine Computerstimme, die blinden Internettexte vorliest, oder auch Förderungen für Weiterbildungsveranstalter, die bei der Wahl ihrer Schulungsräume darauf achten, dass auch Rollstuhlfahrer keine Probleme haben. Es gibt viele nützliche Hilfsangebote für die verschiedenen Behindertengruppen in der Arbeitswelt. Doch vorrangig, so das Fazit des Kasseler Kongresses, muss etwas in den Behörden und Betrieben geschehen, vor allem in den Leitungsetagen. Die blinde Kongressteilnehmerin Berit Niedling aus Suhl.
Auf jeden Fall fehlt es meines Erachtens auch am Verständnis der Arbeitgeber in den Köpfen der Leute. Sich irgendwie einzustellen drauf oder einfach mal einlassen zu wollen auf die Probleme, die sich für unser Klientel ergeben, ne, und da nach Lösungen zu suchen.
Gleich schauen wir uns mal an, warum Estland so starke Internetfirmen hat. Es könnte mit Bildung zu tun haben.
Campus und Karriere. International.
In Deutschland sind die meisten Schulen froh, wenn mehr als ein Dutzend Schüler gleichzeitig im Internet sein kann, ohne dass die WLAN-Verbindung zusammenbricht. In anderen Ländern hingegen lernen die Kinder schon in der Grundschule programmieren. Die, die das gut finden, zeigen dabei auf die sogenannten Digital Five. Israel, Südkorea, Neuseeland, Großbritannien und ganz weit vorn Estland. Die ehemalige Sowjetrepublik hat bereits 4 Internetgiganten hervorgebracht, also Firmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar. Das Bildungssystem, sagen viele, legt dafür den Grundstein. Programmieren lernen in der Schule ist nicht exotisch, sondern Standard. Florian Kellermann hat sich das angesehen.
Edgar hält eine Fernbedienung in der Hand. Er steuert ein Fahrzeug aus Metall mit einem Hebearm vor ihm auf einem großen Tisch und liefert sich einen kleinen Kampf mit seinem Klassenkameraden. Wer kann die orangefarbenen Plastikzylinder schneller in die richtige Reihenfolge bringen? Aber das ist nicht der eigentliche Zweck des Roboterunterrichtsraums. Das Besondere ist nämlich, dass Edgar und die anderen Schüler diese Roboter programmiert haben. Diese erledigen ihre Aufgabe auch ohne Fernbedienung. Wir haben dafür ein spezielles Programm, das uns anzeigt, wie sich der Roboter verhalten wird. Diesen hier haben wir mit unserem Team programmiert. Er kann einen gelben Zylinder aufnehmen, dort hinüberfahren und ihn dort ablegen. Dann startet ein zweites Programm, das 3 orangefarbene Zylinder auflädt. Dafür müssen wir den Roboter nur richtig ausrichten und auf den Startknopf drücken. Edgar ist 12 Jahre alt. Programmieren lernt er schon seit einigen Jahren. Es ist sein Lieblingsfach, denn in Mathematik zum Beispiel gibt es immer nur eine richtige Lösung. Aber hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man sein Ziel erreichen kann. Edgar geht auf die 21. Schule in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Eines ihrer Teams ist vor wenigen Monaten Europameister im Roboterprogrammieren geworden. Auch Schuldirektor Melis Kont ist stolz. Normalerweise beginnen Schulen erst später mit Programmieren, aber wir lehren das von der ersten Klasse an. Der Lehrplan in Estland ist nicht so starr, er wird nicht so 100% vom Ministerium vorgegeben.
100% is from state.
Doch für viele Kinder beginnt die IT-Ausbildung in Estland sogar noch früher, sagt Christel Rillo. Sie leitet die entsprechende Abteilung im Bildungsministerium.
Almost 90% of schools and 60% of the
kids. Fast 90% der Schulen und auch 60% der Kindergärten unterrichten IT. Die Esten denken sehr technologieorientiert. Viele Eltern verlangen das heute. Sie schicken ihre Kinder nur dorthin, wo sie in diesem Bereich ausgebildet werden. Deshalb bieten Schulen und Kindergärten, die in Estland den Unterricht sehr frei gestalten können, das auch an.
This is up to each school.
Estland begann schon 1997, IT-Unterricht massiv zu fördern. Damals wurden alle Schulen an das Internet angeschlossen. Tigerleap hieß das Programm, Tigersprung. Die Lehrer erhielten kostenlos Fortbildungen. Fast die Hälfte von ihnen nahm teil. Christel Rillo drückt auf eine handgroße Plastikbiene auf dem Tisch. Über die Knöpfe an ihrer Oberseite lassen sich ihre Bewegungen im Voraus festlegen.
Okay, one step ahead, then turn left,
ein Schritt vor, dann nach links drehen, dann zwei Schritte weiter, am Drachen vorbei. Mit solchen Geräten lernen die Kleinen im Kindergarten das Prinzip des Programmierens. Diese Methode sei besonders wertvoll, meint Christel Rillo.
It's this myth again that the IT is just very.
Es ist eine falsche Vorstellung, dass es im IT-Unterricht nur ums trockene Programmieren geht. Das haben wir den Menschen erst erklären müssen, um sie zu überzeugen. So ein kleiner Roboter setzt Kreativität frei. Diese Biene hilft auch dabei, Geschichten zu erfinden, weil sie den Kindern einfach Spaß macht.
In kindergarten, because it's fun for him or her.
Zurück zur 21. Tallinner Schule. Edgar und die anderen bereiten sich auf die Weltmeisterschaft im Roboterprogrammieren im Mai vor, in Louisville in den USA. Für Edgar ist es schon die zweite Weltmeisterschaft. Diesmal will das Team nicht mehr nur im Mittelfeld landen. Aber die Konkurrenz sei hart, sagt Edgar, vor allem aus den USA und aus China.
Anja Niedringhaus wurde vor 5 Jahren in Afghanistan von einem Polizisten erschossen, mit 48 Jahren. Sie ist eine der bekanntesten Kriegsfotografinnen, vielleicht auch weil sie mit ihrem Leben dafür bezahlt hat, von der Front zu berichten. Viele andere verschwinden hinter Agenturkürzeln. Das ändert sich jetzt mit einer Ausstellung im Düsseldorfer Museum Kunstpalast und von der berichtet jetzt gleich mein Kollege Adalbert Zinjawski in der Sendung Kunst und Pop Corso, gleich nach den Nachrichten. Das hier war Campus und Karriere. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.